Vielen Dank für die Einstimmung in diesen Gottesdienst, in den Lob Gottes. Das ist wirklich etwas Schönes, wenn man das Lob singen kann. Ich bin ja nicht so ein begabter Sänger, aber viele von euch können das sehr gut und ich finde das einfach toll. Liebe Schwestern, liebe Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, dadurch sind wir ja verbunden, dadurch sind wir Familie Gottes. Und auch liebe Gäste und Freunde, die ihr heute hier seid, es geht um das Leitungsthema. Und mancher wird vielleicht denken, naja, ich gehe jeden Sonntag hier in die Gemeinde, höre mir einen Gottesdienst an oder besuche eine der Gruppen hier in der Gemeinde, habe Gemeinschaft mit Freunden. Was soll ich mich mit Leitung befassen? Das mögen die anderen tun, die dafür berufen sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum braucht Gemeinde Leitung? Warum braucht Gemeinde Struktur, Organisation? Und wenn man eine Antwort auf diese Frage finden will, dann muss man fragen, ja, warum gibt es überhaupt Gemeinde? Was ist denn eigentlich Gemeinde? Gemeinde, das ist ja eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, von Christen. Und in dem Neuen Testament wird für Gemeinde der Ausdruck Ekklesia gebraucht, das heißt Versammlung, also die, die sich zusammenfinden, die sich versammeln um ihren Herrn Jesus Christus. Und das tun wir natürlich hier an dieser Stelle jeden Sonntag, aber auch in verschiedenen Gruppen, Hauskreisen, um diesen Herrn anzubeten. Aber warum tun wir das eigentlich? Weil dieser Jesus Christus uns unendlich liebt. Und warum liebt er uns? Weil wir besonders gut sind? Weil wir tadellos, fehlerlos, ja, problemlos sind? Nein, im Gegenteil. Wir sind ja eigentlich überhaupt nicht tadellos, fehlerlos, problemlos. Wir sind sündige Menschen und trotzdem liebt uns Jesus. Er liebt uns vorbehaltlos und er liebt uns zuerst, an allererster Stelle. Er liebt uns bedingungslos. Tja, wer liebt uns in dieser Welt schon bedingungslos? Vielleicht unsere Mütter, als wir noch so ganz klein und zart waren und keinen Ärger bereiteten. Aber sonst? In dieser Welt finden wir sehr viel Hass, Gegnerschaft. Die Menschen kämpfen miteinander. Um uns herum wird mit Worten und auch manchmal mit Waffen gegeneinander gefochten. Da ist wenig von Liebe zu merken. Aber Jesus, der Sohn Gottes, liebt uns. Und das ist der Grund, warum es Gemeinde gibt. Das ist der Grund, warum wir hier als Gemeinde zusammenkommen. Ja, es ist sogar noch ein Stückchen mehr. Er liebt uns nicht nur, sondern Jesus hat uns eine Hoffnung gegeben auf eine fantastisch tolle Ewigkeit. Auf eine Zeit nach dem Leben sozusagen. Und heute in unserer Zeit, in der wir leben, können wir aufgrund dieser Hoffnung froh unseren Weg gehen. Hoffnung, das trägt uns, das stabilisiert uns und das gibt uns auch die Gewissheit, dass wir einmal in die ausgestreckten, offenen Arme unseres Gottes kommen können. Er empfängt uns wie ein Vater den verlorenen Sohn. Bist du dir dessen bewusst? Hast du diese Gewissheit? Wenn das so ist, wunderbar. Wenn du da aber noch Zweifel hast, wenn das nicht so ist, dann kann ich nur empfehlen, dann wende dich an Jesus Christus und komm mit deinem ganzen Mist und Krampf und deiner Schuld des Lebens zu Jesus. Er, der dich liebt, wird dir Vergebung geben. Toll, wunderbar. Ich habe das selber erlebt. Ich habe zum ersten Mal mit 13 Jahren Jesus um Vergebung gebeten. Dann nochmal mit 18, mit Ende 20 und dann immer wieder. Und ich kann sagen, das ist so befreiend, das ist so erfreuend, das ist so belebend, das bringt einen wirklich in Aktivität. Und deswegen kann ich nur empfehlen, tu das. Wenn wir heute über Gemeindeleitung nachdenken, dann geht das nur unter dieser Voraussetzung, dass wir Gemeinde sehen als ein Werk unseres Herrn Jesus Christus, der durch Liebe Menschen zueinander gebracht hat. Der Jünger Jesu, den Jesus besonders lieb hatte, der hat in seinem Brief, in seinem ersten Brief im 4. Kapitel Vers 19 geschrieben: Wir lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und genauso können wir als Leute, die Jesus nachfolgen, lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und mit dieser Überzeugung, mit dieser Grundeinstellung kann man zu der Überzeugung kommen, dass Ältestendienst wirklich ein schönes Werk ist. Diese Portion Liebe, die Gott mir gegeben hat, ein Riesenpaket, kann ich, wenn ich Ältester bin, wenn ich in Leitung einer Gemeinde tätig bin, ein Stückchen weitergeben auch an andere. Und wer sind andere? Das sind Menschen. Und wo Menschen sind, da menschelt's. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, da gibt es verschiedene Ansichten, da gibt es auch manchen Ärger, Enttäuschungen und das kann einem schon graue Haare bereiten. Aber darüber hinaus gibt es sogar noch einen weiteren, nämlich den Durcheinanderbringer, den Teufel, der auch Gemeinde verhindern will, der auch verhindern will, dass Menschen sich in den Dienst Gottes stellen. Es geht darum, in der Leitung der Gemeinde einen Kampf zu kämpfen. Paulus drückt das so aus, den Kampf des guten Glaubens. Und da geht es darum, Menschen zu gewinnen für Jesus. Glücklicherweise gibt es nicht nur Gegner von Ältestendiensten, es gibt auch sehr kräftige Unterstützung. Das habe ich selber erlebt als Ältester, dass Menschen hier aus der Gemeinde zu mir kamen und sagten: Jochen, ich bete jeden Tag für dich und euch als Älteste. Oder andere haben mir erzählt, dass ihnen irgendeine Aktivität in der Gemeinde geholfen hat, wieder neuen Mut zu finden, wieder aktiv an das Leben heranzugehen. Menschen, die Enttäuschungen erlebt haben oder niedergeschlagen waren, die eine gute Predigt gehört haben oder in einer Gruppe mit anderen darüber reden konnten, wie es ihnen geht, die Vergebung ihrer Schuld erfahren haben. Das sind dann ermutigende Momente in einem solchen Dienst. Wenn ich also zurückblicke auf meine Erfahrungen als Diakon und auch als Ältester, als Gemeindeleiter, dann kann ich wirklich sagen, es ist ein schönes Werk. Es ist ein schöner Dienst, an dieser Stelle tätig zu sein. Und es hat sich auch gelohnt. Ich kann sehen, dass Gemeinde sich in dieser Zeit entwickelt hat, dass Menschen neue Anfänge gemacht haben, dass sie wieder Mut gefunden haben, nach vorne zu gehen. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, aber als Ältester unterliegt man ja auch der Schweigepflicht. Das gehört auch dazu, Verschwiegenheit, Vertraulichkeit. Und die Geschwister der Gemeinde müssen wissen, dass Älteste auch schweigen können. Es stimmt, was Paulus hier schreibt: Wer nach einem Ältestendienst trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Und ich will jetzt nochmal den Text aus dem 1. Timotheusbrief Kapitel 3 lesen, aus dem wir beim vorletzten Sonntag schon die ersten drei Verse gehört haben, und ich mache da Fortsetzung. Aber ich lese den ganzen Text, da heißt es: Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Ein Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, dem eigenen Haus gut vorstehen, die Kinder in aller Ehrbarkeit und in Unterordnung halten. Und wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Todes verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ich will noch mal kurz wiederholen, was der Vater unseres Pastors David Krüger, Jakob Krüger, gepredigt hat. Wer das nachhören will, kann das ja im Internet tun, das kann ich sehr empfehlen. Er hat zunächst einmal gesagt, dass es in dem Neuen Testament drei verschiedene Ausdrücke für den Leitungsdienst gibt. Da gibt es den Episkopos, das ist der geistliche Leiter oder auch Bischof genannt, ein Aufseher, ein Vorsteher. Dann gibt es den Presbyteros, das ist ein Alter oder Älterer oder Ältester, eine Ehrenbezeichnung, man könnte sie auch Amtsbezeichnung nennen. Und dann gibt es aus dem Lateinischen noch den Begriff des Pastors, des Hirten, der Seelsorger. Und alle diese Ausdrücke haben zwar geringfügig unterschiedliche Schwerpunkte, aber bedeuten im Grunde immer das Gleiche, es geht um Leitung. Und dann hat Jakob Kröker uns 7 Dienstbereiche genannt, in denen Leiter in Gemeinden aktiv sind. Er sagt, der Leiter achtet auf sich selbst, da ist von Selbstdisziplin die Rede. Er achtet auf die Herde, das heißt auf die Gemeindeglieder. Er hat die Aufgabe der Heilung von Sünde und in Beziehungskrisen. Er tut einen Hirtendienst, das heißt, er entwickelt Menschen für das Dienen in der Gemeinde Gottes. Und er verwaltet die Gaben Gottes, indem er zum Beispiel sich um Bedürftige kümmert. Er ist ein Vater in Christus. Er hat ein väterliches Herz gegenüber seinen Geschwistern. Er betet für und über den Kranken, so wie es uns Jakobus in seinem Brief beschreibt. Und er sagt, weil das so ist, ist es ein schönes Werk, an dem ein Pastor oder Ältester tätig ist. Er hat dann aus den 15 Anforderungen, die in unserem Text drinstehen, 3 näher beleuchtet. Einmal, dass ein Aufseher ohne Tadel sein soll. Aber keiner ist perfekt. Wie ist das zu verstehen? Es geht hier nicht um die Vollkommenheit, hat er gesagt. Älteste machen auch Fehler und brauchen die Vergebung. Es kommt auf die Einsicht drauf an. Er muss Mann einer Frau sein. Also es geht um Männer und es geht um verheiratete Männer. Sie sollen mit einer Frau verheiratet sein und die in Treue lieben und pflegen. Und er muss lehrfähig sein. Ein ganz wichtiger Punkt nach Jakob Kröker, dass er kommunizieren kann, dass er die Gedanken Gottes, die Auslegung seines Wortes gut rüberbringen kann. Das heißt, predigen kann. Aber das müssen nicht alle sein. Zusammenfassend hat er dann gemeint, dass die Latte für den Dienst als Ältester schon recht hoch liege. Und wenn wir diese Bedingungen lesen, dann ist das auch so. Aber er sagt, es ist ja auch ein wichtiger und bedeutsamer Dienst in der Gemeinde und deswegen muss auch eine bestimmte Voraussetzung da sein, damit der Dienst erfüllt werden kann. Und er hat weiter gemeint, Älteste können auch lernen. Sie können sich entwickeln. Sie können in ihrer Aufgabe wachsen. Und das ist ein ganz toller Grundsatz, denn damit ist auch den jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, in einen solchen Dienst hineinzukommen. Bei mir geht es heute um 3 Dinge. Einmal das ein Ältester, der Ältester werden will, seinem Haus gut vorstehen kann. Er soll kein Neubekehrter sein und er soll einen guten Ruf haben. Dazu möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. In unserem Text steht ganz am Anfang, ein Aufseher muss. Und dieses Wort hat mich gestört, als ich das gelesen habe. Ich hätte da lieber gesehen, sollte möglichst oder sowas. Aber da ich kein Griechisch kann, wusste ich die Bedeutung nicht genau und habe mich dann mal bei Theologen erkundigt. Und ich habe von dem Bibelschullehrer Rainer Kuschmirz eine gute Antwort bekommen. Er ist der Griechisch-Experte in Wiedenest. Er schreibt, ja, es ist eine notwendige Voraussetzung gemeint. Das ist krass formuliert und bedeutet nicht, es wäre wünschenswert oder es sollte nach Möglichkeit so sein. Der Grundinhalt zielt auf den Charakter einer christlichen Lebensführung ab. Weil ein Aufseher ja die christliche Gemeinde auch nach außen hin repräsentiert, gelten natürlich ganz allgemein auch die Anforderungen, die die Öffentlichkeit an Personen und Träger angesehener Berufe stellt. In diesem Zusammenhang lese ich das griechische dei, das heißt muss, als eine innere Notwendigkeit, als das, was sich geziemt und sein muss. Wir merken, da ist schon ein sehr hoher Anspruch an Leiter gesetzt. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass diese Bedingungen wirklich zu 100% erfüllt sein müssen, damit überhaupt jemand in diesen Dienst hineinkommt. Wenn ich an mich selber denke, dann habe ich die auch nicht erfüllt. Und trotzdem bin ich Ältester geworden. Als Ältester kann man sich in der Tat auch entwickeln. Man kann besser werden. Ich werde am Schluss nochmal auf dieses Muss zurückkommen. Und nun zu den Bedingungen in unserem heutigen Text. Er soll seinem Haus gut vorstehen. Was ist denn mit dem Haus gemeint? Ja, wahrscheinlich denkt ihr gleich an Familie, das ist auch gar nicht so verkehrt. Aber das Wort Familie gibt es im Hebräischen und im Griechischen überhaupt nicht. Da ist dann von Sippe oder Stamm oder eben Haus die Rede. Und einige solche Formulierungen kennen die Bibelleser. Da ist von dem Haus Juda zum Beispiel die Rede oder von dem Haus des Herrn oder sie versammelten sich in den Häusern. Du und dein Haus, werden Leute angesprochen. Wir merken also, es geht nicht nur um ein Gebäude, sondern viel mehr. Im übertragenen Sinne geht es natürlich in erster Linie um den engsten Familienkreis. Aber dann auch um mehr, das, was da dranhängt. Also diejenigen, die zur erweiterten Familie gehören. Die sogenannten Hausgenossen. Und damit sind Mitarbeiter, Sklaven oder auch Arbeiter gemeint. Damals waren die Familien noch etwas anders aufgebaut wie heute. Zum Haus gehören auch die, die im Haus zusammenleben oder im Haus sich versammeln. Zum Beispiel in einem Hauskreis, in einer Hausgemeinde mit der Familie Gottes. Also zusammenfassend kann man sagen, es geht hier um den Wirkungskreis des Mannes. Damit ist Haus gemeint. Und wir sehen, dass er dem Haus gut vorstehen soll. Da geht es also um Führungsqualitäten. Und wenn wir daran denken, an Führungsqualitäten des Mannes in seinem Haus, dann sehen wir schon einen kleinen Konflikt mit dem Denken unserer Gesellschaft. Da geht es nämlich um Gleichberechtigung. Da geht es darum, dass jeder das Sagen hat oder dass alle gleichberechtigt bestimmen können. Da geht es um Demokratie und nicht um Führung durch einen. Wir merken auch, in dieser Formulierung, dem Haus gut vorstehen, geht es gar nicht um Dinge in der Gemeinde. Es geht nicht um eine geistliche Führerschaft in der Gemeinde. Nein, es geht um die ganz praktische Seite der Führung in seiner Familie, seinem Umkreis. Dieses Wort Haus ist im Griechischen der Begriff Oikos. Und damit ist die ganze Wirtschaftsgemeinschaft auch gemeint. Und wenn man diesen Begriff etwas weiterführt, dann kommt man schnell zu dem Ökonomos, also der Ökonomie, die wir ja auch in unserem Sprachgebrauch kennen, also dem wirtschaftlichen Umgang mit Besitz und Eigentum. Hier geht es also um den Hausverwalter. Und Jesus spricht ja in vielen Gleichnissen von Hausverwaltern, von dem Guten oder dem Schlechten, von dem Bösen oder dem Törichten oder Klugen oder sogar dem ungerechten Verwalter. Und er sagt einmal in Lukas 16, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Und wer in dem Geringsten untreu ist, ist auch in vielem untreu. Da ist auch so ein Maßstab an den Verwalter gesagt. Und Paulus gebraucht hier in unserem Text ein sehr schönes Beispiel, an dem man ablesen kann, ob ein Mann seinem Haus gut vorsteht, nämlich wie er mit seinen Kindern umgeht. Und hier steht, dass er sie in Ehrbarkeit und Unterordnung halten soll. Was ist denn damit gemeint? Das Wort ehrbar ist ein Wort, was die Mitte ausdrückt. Die Mitte einerseits zwischen Selbstgefälligkeit und Kriecherei oder Anmaßung und Einschmeichelei oder auch Arroganz und Gefallsucht. Also dazwischen, zwischen den beiden Extremen, die Mitte. Praktisch heißt das, es geht hier um den gegenseitigen Respekt, um die Würdigung der anderen Person oder die Wertschätzung. Ehrbarkeit ist also ein positiver Umgang mit seinen Kindern. Nicht im Befehls-, im Beherrschungston, sondern in Liebe schätzt auch ein Vater seine Kinder höher als sich selbst ein. Der andere Ausdruck, Unterordnung, das spielt natürlich auf Gehorsam ab. Und es ist nicht damit gemeint, Unterwerfung, sondern eine Unterordnung, um ein Ziel zu erreichen. Der Auftrag des Vaters ist, dass er seine Kinder für das Leben fit machen soll. Und in diesem Auftrag führt er seine Kinder. Die verantwortungsvolle Wahrnehmung dieser Aufgabe und gleichzeitig die Übergabe von Verantwortung an seine Kinder gehören hier zusammen. Mit Ehrbarkeit und Unterordnung sind also zwei Führungseigenschaften gemeint, die auf einen Stil, wie wir heute sagen, der Partizipation, der Einbeziehung der Betroffenen abzielt. Und das ist auch sehr modern. Auch in der heutigen Managementliteratur finde ich das immer wieder. Aber die Bibel stellt ihr Führungskonzept auf eine zentrale Führungsfigur ab, auf einen Führer. Und das funktioniert nur deswegen gut, weil das Motiv der Führung nicht das Herrschen, sondern die Liebe ist. Da komme ich wieder an den Anfang meiner Predigt zurück. Christus hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir auch Menschen, auch unsere Kinder als Väter, sehr lieben. Wir können da sehr schnell feststellen, ob jemand seinem Haus gut oder nicht gut vorsteht. Häuser hat übrigens im Neuen Testament auch noch einen anderen Bedeutungssinn. Es ist von einzelnen Häusern der Christen die Rede. In diesen einzelnen Häusern versammelten sich die Leute, die Christen waren, und von da aus ging die Botschaft dann weiter in die Stadt und in die Gegend und in das Land hinein. Und da stellt sich natürlich die Frage für uns auch, egal ob wir eine Leitungsaufgabe übernehmen werden oder nicht, wie sind denn unsere Häuser aufgestellt? Welche Wirkung geht denn von meinem Haus aus? Das Haus ist die Keimzelle der Gemeinde. Da fängt es an. Welche Wirkung geht nun davon aus? Wir sehen an einigen geschichtlichen Beispielen, wie stark die Wirkung sein kann. Ich denke da an den Graf Zinzendorf, der die Losungen entwickelt hat, der seinem Haus, also er war ja ein Graf, er hatte Besitzungen und da lebten Leute, und den hat er jeden Tag eine Losung an die Tür bringen lassen, die dann für den Tag bestimmend war. Die Losungsbücher verwenden wir heute noch. Dieser Zinzendorf hat die Idee der Mission entwickelt aus der Bibel heraus. Und daraus sind ganze Missionsbewegungen geworden. Oder denken wir an den Luther, um dessen Tisch zu Hause seine Studenten, seine Mitstreiter der Reformation saßen. Und welche Wirkung ist davon ausgegangen? Gewaltig, über die ganze Erde. Ich habe mich dabei auch gefragt, ja, welche Wirkung habe ich in meinem Elternhaus erfahren? Ich hatte zwei Großelternpaare, die Christen waren. Und sie waren beide engagiert in Gemeinde und in Mission. Und auch meine Eltern waren das. Und ich habe von daher eine Erziehung bekommen, einen positiven Einfluss, der mir dann Mut gemacht hat, auch in Gemeinde aktiv mitzuarbeiten. Schon als Junge durfte ich in der Kinderstunde mitarbeiten und dann ging das so weiter. Auch wenn man nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, stellt sich die Frage, wie präge ich mein Haus? Wie wirkt mein Haus als christliches Haus in meine Umgebung? Wenn ich den Begriff Haus auch als Hauskreis nehme, dann stellt sich die Frage, wie entwickelt der Leiter des Hauskreises seinen Hauskreis? Welche Wirkung geht davon aus? Ist es nur die Eigenbedürftigkeit dieses Kreises oder geht da eine Strahlkraft hinaus? Auch daran kann man die Führungsqualität erkennen. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck noch, jedenfalls die Älteren, von der Erbauung. Das Wort gebraucht man heute nicht mehr so sehr, aber das ist eigentlich, das trifft den Kern sehr gut. Da wird etwas erbaut. Und zwar ich nicht mich selber, sondern ich erbaue etwas anderes, die Gemeinde Gottes. Häuser in dem Sinne der Keimzelle von Gemeinde werden in unserer Zeit immer wichtiger, weil um uns herum das immer schwieriger wird. Und deswegen, je schwächer Gotteshäuser sich in unserer Gesellschaft entwickeln, Gottesdienste besucht werden, umso wichtiger ist diese Kernstätte des Evangeliums in den Häusern. Je säkularer, das heißt je gottloser die Gesellschaft wird, umso wichtiger wird das gottorientierte Zuhause für die Familie und darüber hinaus. Und je formaler ein Kirchenleben wird, was wir auch in den Zeitungen immer wieder lesen, umso lebendiger und lebensprägender kann dann Familie und Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zu Hause sein. Soweit also zu dem Thema, er soll gut vorstehen seinem Haus. Nun zu dem nächsten, er soll kein Neubekehrter sein. Der Ausdruck, der dort im Griechischen verwendet wird, bedeutet eigentlich das Pflanzen einer kleinen Pflanze, das Einpflanzen. Und da wird uns an diesem Bild sehr schnell deutlich, so eine kleine Pflanze kann keine Stürme vertragen, die würde sofort eingehen. Also da muss schon ein richtiger Stamm sein und da muss schon was Festes in der Erde verwurzelt sein. Es müssen Leute sein, die im Glauben Erfahrung gesammelt haben. Es geht hier nicht darum, dass sie Erfahrungen in ihrem Beruf oder in ihren Fähigkeiten haben. Sie müssen keine Theologen sein oder eine entsprechende Ausbildung haben. Und wenn jemand zum Glauben kommt und schon in seinem Beruf Führung ausgeübt hat, dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dann kann der das auch in der Gemeinde sehr schnell. Nein, Gemeinde funktioniert anders. In der Gemeinde ist Christus der Chef und nicht der Gemeindeleiter. Da ist dann noch von dem Gericht des Teufels die Rede. Was ist damit gemeint? Ja, ein Neubekehrter kann schnell dann unter die Gerichtsbarkeit Gottes kommen, die der Teufel vollstreckt. Übrigens, Neubekehrter hat auch nichts mit Alter zu tun. Also ob der jung oder schon älter ist, schon erfahrener ist, ein Neubekehrter sollte es nicht sein. Und nun kommen wir zum letzten Punkt der Aufzählung dieser Qualitätsmerkmale für den Ältestendienst. Der Mann muss ein gutes Zeugnis haben. Da steht wieder dieses Muss. Es ist wirklich eine ganz fundamentale, eine wichtige Voraussetzung. Es geht hier nicht in erster Linie um das Verhalten in der Gemeinde, was er da für einen Ruf hat, sondern es geht um den Ruf außerhalb der Gemeinde. Also wie beurteilen die, die nicht zur Gemeinde gehören, einen, der aus der Gemeinde stammt? Wir, die Christen in der Gemeinde, sollen also darauf achten, was andere, die keine Christen sind, über einen Bruder aus unserer Gemeinde sagen. Tja, so steht das da. Interessanterweise, dieses Wort, die draußen sind, kennen wir auch sonst. Das griechische Wort heißt nämlich Exoten. Also, es ist gefragt, was die Exoten, die nicht so denken wie wir, über einen Mann denken. Das ist schon sonderbar. Aber wenn wir daran denken, dass Gemeindeleitung ja auch eine Verbindung, einen Zugang haben muss zum Bürgermeister, zu den Regierungsstellen, zu den Behörden, ja selbst zur Regierung, dann wird deutlich, hier ist schon ein gutes Zeugnis erforderlich. Also Frage, kommt denn jemand auch in Betracht, der keinen guten Ruf in der Gesellschaft hat? Nein, der kommt nicht in Betracht. Wenn wir dieses Wort Zeugnis uns mal anschauen, das ist auch ein interessanter griechischer Ausdruck, das heißt nämlich Martyria. Und dann denken wir sofort an Märtyrer, also an solche Leute, die um ihres Glaubens willen gestorben sind. Also so einen Ruf sollen die Männer haben in der Gesellschaft, dass einer der Exot, der nicht zur Gemeinde, kein Christ ist, sagt, der würde sogar sein Leben lassen für seinen Glauben. Ein hoher Anspruch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal jemand so etwas über mich gesagt hätte. Aber damit ist einfach gemeint, dass jemand in der Gesellschaft, in der er lebt, in dem Wirkungskreis, in dem er tätig ist, für seinen Glauben steht. Dass er sagt, ja, das ist meine Überzeugung. Und wenn es dann bei kritischen Themen zur Sprache kommt, ob wir jetzt an Abtreibung denken oder andere Dinge, dann kommt es eben darauf an, klar den biblischen Bezug zu nennen. Wir merken in unserer Zeit das nicht so sehr. Wir leben ja in Frieden. Aber denken wir an andere Länder. In Nepal zum Beispiel ist im letzten Jahr von der Regierung ein Gesetz erlassen worden, dass die Christen keine Bibeln verteilen dürfen. Ja, was stellt ihr euch vor, wenn wir keine Bibeln mehr verteilen dürften? Wenn wir keine christliche Literatur weitergeben könnten? Wenn wir nicht mehr mit anderen über unseren christlichen Glauben reden könnten? Der gute Ruf, der hier genannt wird, bezieht sich also nicht auf die Fachkenntnisse, die jemand hat, sondern dass er um seines Glaubens willen ein gutes Zeugnis hat. Wenn wir diese Anforderungen an Männer, die in den Ältestendienst kommen sollen, im Titusbrief lesen oder auch, im Timotheusbrief hier lesen oder auch im Titusbrief im ersten Kapitel, dann wird uns deutlich, ja, die Latte ist wirklich hochgehängt, so wie Jakob Krügers das sagte. Aber was machen wir denn mit dem, was wir jetzt da lesen und was wir jetzt gehört haben? Wie gehen wir denn damit um? Und da magst du vielleicht sagen, na gut, also mich betrifft das nicht, ich werde sowieso kein Ältester und will das auch gar nicht. Nein, das geht so nicht, denn wir haben als Gemeinde 2006 eine Leitungsstruktur verabschiedet, die haben wir mit Mehrheit in einer Gemeindeversammlung beschlossen. Und in dieser Leitungsstruktur ist vorgesehen, dass alle Gemeindeglieder Vorschläge für Kandidaten zur Wahl als Älteste machen sollen. Das wird demnächst geschehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeindeglieder wissen, nach welchen Kriterien, nach welchen Gesichtspunkten sollen wir eigentlich jemanden vorschlagen. Und diese Liste aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, und dasselbe steht auch im Titusbrief, kann uns dazu eine gute Anleitung sein. Wenn wir Vorschläge gemacht haben, dann werden sich daraus Kandidaten ergeben und dann müssen 2/3 aller Gemeindeglieder, das sind immerhin 230 Leute, ihre Stimme abgeben, damit sie auch Älteste werden können. Wie geht das ganz praktisch? Wer von euch hat eine Gemeindeliste zu Hause? Oh ja, also ihr seid noch wach, ihr könnt die Hände noch heben. Also ein paar. Wenn ihr keine Gemeindeliste habt oder vielleicht eine alte, dann wendet euch an die Becky Weiß. Wo ist die Becky? Da ist sie. Ja, steht doch mal auf, damit dich jeder sieht und weiß, wer du bist. Die wird euch gerne entweder eine Liste zumailen oder auch in Papierform geben. Und dann nehmt euch diese Liste und guckt mal alle Männer durch. Dann streicht die mal aus, die über 70 sind. Also ich zähle auch nicht mehr dazu, ich bin 75. Und dann nehmt euch mal diese Bibelstelle vor aus dem 1. Timotheus 3 und nehmt euch diese Kriterien mal vor und dann guckt mal, wer von diesen Leuten nach eurer Einschätzung das sein könnte. Das hört sich ja sehr einfach an, aber so einfach ist es vielleicht gar nicht, weil ihr die Leute gar nicht alle richtig kennt. Ihr wisst vielleicht gar nicht, wo die arbeiten, welchen Wirkungskreis die haben, welchen Ruf die in der Umgebung haben oder was die sonst so machen. Vielleicht wisst ihr noch nicht mal, was die in der Gemeinde tun. Also da macht euch bitte schlau. Das hat einen großen Vorteil. Wenn man jemanden anspricht und sagt, erzähl mir doch mal bitte, was machst du eigentlich beruflich? Wo arbeitest du denn? Welche Aufgabe hast du denn? Das stellt Verbindung her. Das bringt Menschen zueinander. Also habt den Mut und geht auf die Männer zu und fragt sie, wenn ihr es nicht wisst. Wenn ihr dann diese Liste durchgegangen seid, dann könnt ihr bei den Vorschlägen wirklich gute Vorschläge machen. Bei all dem geht es nicht darum, Menschen zu beurteilen, schon gar nicht sie zu verurteilen. Wir sehen ja immer meistens das Negative erstmal, bevor wir das Positive sehen. Nein, es geht um eine Einschätzung, wen wir aus dieser Sicht als geeignet halten, den Ältestendienst zu tun. Und das ist auch wichtig, denn wenn jemand dann Ältester wird und es kommen die Stürme gegen die Gemeinde und wir haben in der Vergangenheit solche ja erlebt, dann ist es wichtig, dass jedes Gemeindeglied Vertrauen zu diesen Männern hat und es ihnen zutraut, damit vor Gottes, in Gottes Willen und unter seinem Geist richtig damit umzugehen. Also es lohnt sich dafür, Zeit zu investieren, die Liste durchzugehen. Und am 4. März wird eine Gemeindeversammlung stattfinden, wo das Ganze dann nochmal für die Gemeindeglieder behandelt wird. Da wird dann auch entsprechend nochmal erklärt und da kann man auch Fragen stellen, wenn man das nicht so richtig verstanden hat. Jesus hat das schon sehr gut eingerichtet mit Leitung in der Gemeinde. Er will, dass Menschen Gemeindeleitung ausüben, obwohl er genau weiß, dass keiner perfekt ist. Er traut uns das zu. Wir sollten das auch unseren Ältesten zutrauen. Und wenn ich an die Bibel denke, ein Petrus, was war das für ein Kerl, wo Jesus gesagt hat, auf dich will ich meine Gemeinde bauen, der war ein Leugner, ein Lügner, ein Heuchler. Oder denken wir an den Paulus, was war das für einer? Ein Mörder, der hat die Leute ans Messer geliefert, der hat die Christen verfolgt und verheiratet war er auch nicht. Und der Timotheus, an den dieser Brief geschrieben ist, wir wissen nicht, ob er verheiratet war, scheinbar auch nicht. Aber diese Leute haben sich weiterentwickelt. Der Geist Gottes wirkt in Menschen, tatsächlich. Und da kommt mehr raus, als drin ist. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich an mich denke, ich habe die Qualifikationskriterien auch nicht alle erfüllt. Und bei mir hat es lange gedauert, bis ich dann bereit war, auch Ältester zu werden. Aber Gott hat es so gewollt. Und ich habe mich nicht danach, habe da nicht nach gestrebt. Ich habe nicht an Karriere gedacht oder sowas, sondern Gott hat es so geführt. Und es hat mir persönlich gut getan. Ich habe dabei viel über die Wege Gottes gelernt. Ich habe viel Erfahrung mit dem Handeln Gottes gemacht. Und ich konnte erfreulicherweise sehen, dass dieser Dienst im positiven Sinne auch wirksam war. Also, wenn Gott, unser Herr, einen von uns Männern dazu haben will, Ältester zu sein, dann ist es aller Mühe wert. Und ich möchte zum Schluss eine Bitte richten an euch, liebe Schwestern und Brüder unserer Gemeinde, entdeckt zukünftige Älteste. Denn es ist wirklich schön, im Dienst für Jesus Ältester zu sein. Eine gute Leitung bringt Gemeinde zum Blühen und zu einem starken Zeugnis für Christus in unserer Gesellschaft. Wenn wir zurückdenken, da waren Männer, die haben dazu beigetragen, dass diese Gemeinde sich so entwickelt hat, wie sie heute ist. Wer entwickelt Gemeinde für morgen, für in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20, in 50 Jahren, wer weiß, wie lange es dauert, bis Jesus wiederkommt? Da braucht es Leute, die von Gott berufen sind. Und deswegen meine Bitte an euch, liebe Männer, macht euch bereit. Macht euch bereit, in seiner Gemeinde Gott zu dienen, wenn er euch da haben will. Ja, ein tolles Thema, Leitung. Und ich wünsche euch, dass Gottes Geist euch führt, da die richtigen Überlegungen zu haben. Gott segne euch. Amen.